Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie, was Bänkelsänger sind? Bänkellieder waren erzählende Lieder mit häufig dramatischen Inhalten. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein zogen Bänkelsänger durch Europa und stellten sich meist auf öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise Marktplätzen, auf eine Art Fußbank, eine Art Fußbank, die dann Bänkel genannt wurde, daher der Name. Und da sangen sie dann in aller Öffentlichkeit ihre Lieder und Balladen. In Klammern gesagt. In der Auferstehungskirche in Wanne-West war ich 22 Jahre lang natürlich kein Bänkelsänger, aber so etwas wie ein Bänkelprediger. Denn da hatte jemand aus der Gemeinde für mich extra eine Fußbank gebaut, damit ich besser über die Kanzel drüber gucken kann. Hier in Holsterhausen brauche ich das allerdings nicht. Das, was Sie von mir sehen, ist meine Originalgröße. Aber das in Klammern. Aus dem mittelalterlichen Bänkelsänger wurden dann später die Liedermacher oder auch Protestsänger. Und beim Stichwort Liedermacher denkt man vielleicht an Reinhard May, Konstantin Wecker oder Hannes Wader, zu deren Repertoire eben nicht nur Lieder wie »Der Mörder war immer der Gärtner« gehörte, sondern auch Lieder beispielsweise gegen den Krieg, wie das Lied »Es ist an der Zeit«. Aber wussten Sie, dass der allererste Bänkelsänger in der Bibel erscheint? Er heißt Jesaja und lebte rund 700 Jahre vor Christus. Eines Tages stellte er sich in Jerusalem auf einen öffentlichen Platz und sang dort folgendes Lied. Das Lied können Sie dann mitlesen. Und weil das Lied auf zwei Sprecher aufgeteilt ist, also im Original spricht einmal Jesaja und einmal in Rot, ist das Gott. Deshalb haben wir das heute Morgen auch auf zwei Sprechrollen verteilt. Und ich beginne als Jesaja. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte.
Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und die Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen.
Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Das Bänkelied Jesajas fängt ganz harmlos an. Er will ein Liebeslied singen. Und Jesaja kann sich sicher sein, dass er mit dieser Ankündigung, ein Liebeslied zu singen, viele Zuhörer bekommen wird. Das war damals so und das ist bis heute im Grunde so geblieben. Das Thema Liebe geht immer. Bei Deutschland sucht den Superstar kann man das genauso beobachten. Bei diesem RTL-Gesangswettbewerb gibt es immer auch eine Rubrik Schlager. Und da ist man dann atemlos durch die Nacht unterwegs auf der Suche nach Liebe. Liebe geht immer. So beschreibt Jesaja in seinem Lied die Liebe eines Freundes zu seiner Braut. Das ist, wie gesagt, der schwarze Text. Dazu verwendet er in Israel geläufige Bilder. Der Weinberg steht für die Braut. Der Bräutigam ist der Weingärtner. Und dieser Weingärtner tut alles für seine Braut. Im Bild gesprochen, er legt den Weinberg liebevoll an, er entsteint den Acker, er baut einen schützenden Zaun drumherum und er errichtet einen Turm darin. Keine Mühe ist ihm zu viel für seinen geliebten Weinberg. Das soll ausdrücken, der Bräutigam baut für seine Braut ein vollkommenes Nest. Er richtet ihr das schönste Zuhause ein, das man sich nur denken kann. Keine Arbeit ist ihm zu viel. Er ist der vollkommene Ehemann, der sich ganz für seine Frau aufopfert. Bis dahin werden Jesaja die Herzen seiner Zuhörer und vor allem die der Zuhörerinnen zugeflogen sein. Sie beginnen während des Liedes von ihrem Traummann zu träumen. Wie gesagt, Liebe geht immer. Liebe ist ein menschliches Grundbedürfnis, damals wie heute. Wieder besseres Wissen träumen wir Menschen gerne von der vollkommenen Liebe. Doch dann, ganz am Ende des roten Textes, kommt es zum jähen Bruch. Der Traum von der vollkommenen Liebe zerplatzt wie eine Seifenblase, wenn es heißt, er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Das heißt, die Braut erwidert die Liebe des Bräutigams nicht. Sie nimmt zwar gerne alles an, was er für sie tut, aber es kommt von ihr nicht zurück. Dem außergewöhnlichen Engagement des Bräutigams entspricht auf ihrer Seite überhaupt kein Engagement. Sie gibt ihm keine Liebe zurück. Zu Beginn des roten Textes werden die Bürger Jerusalems aufgefordert, Schiedsrichter oder gar Scheidungsrichter zwischen Braut und Bräutigam zu sein. Das Urteil der Bürger Jerusalems ist eindeutig. Sie sagen, der Bräutigam, der konnte nicht mehr tun, als er getan hat. Mehr Liebe konnte er nicht zeigen. Das Defizit, so sind die Bürger Jerusalems sich sicher, das liegt eindeutig bei der Frau. Mit diesem Schiedsspruch aber sind sie eindeutig in die Falle getappt. Denn sie haben das Urteil nicht über irgendeinen Bräutigam und irgendeine Braut gesprochen, sondern über sich selbst. Jetzt wird klar, dass der Bräutigam Gott darstellt und die undankbaren Bürger Jerusalems und Judas, das und die undankbare Frau, das sind die Bürger Jerusalems und Judas. Gott ist gemeint, wenn der Bräutigam in seinem Bemühen um die Braut beschrieben wird. Gott hat alles für sein Volk getan. Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt. Er hat sie ein Volk werden lassen. Er hat ihnen Land gegeben. Er hat sein Volk vor der Zerstörung und feindlichen Angriffen bewahrt, immer wieder aufs Neue, durch die Geschichte hindurch. Mehr kann Gott für sein Volk nicht tun und mehr hat ein Gott noch nie für ein Volk getan. Gottes Liebe hat sich für seine Menschen geradezu verzehrt. Aber es kommt nichts zurück, so der Urteilsspruch dieses Liedes. Ja, der Tempelbetrieb in Jerusalem, der läuft auf Hochtouren. Die Menschen feiern dort ihre Gottesdienste und Feste. Sie singen ihrem Gott Loblieder. Sie geben ihrem Gott etwas von den Gütern des Landes zurück, indem sie ihm Opfergaben darbringen. Aber in all dem, was dort geschieht, erkennt Gott keinen Beweis von Liebe. Für ihn ist das alles Kultroutine, mehr nicht. Was Gott von seinen Menschen erwartet, aber ist etwas anderes, ist viel mehr. Das finden wir auch in unserem Text gesagt. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit, sagt Jesaja am Ende des schwarzen Textes. Das heißt, die Liebe Gottes zu seinen Menschen soll sich in deren Miteinander zeigen. Seiner Liebe sollen auf menschlicher Seite Recht und Gerechtigkeit entsprechen. Vieles gibt es im damaligen Israel, über das Gott sich zu Recht ärgert. Die Richter lassen sich kaufen. Es herrschen schlimme Verhältnisse. Nicht wer Recht hat, bekommt Recht, sondern wer am meisten zahlt und die besten Beziehungen hat, der gewinnt jeden Prozess. Und Gott ärgert sich darüber, dass die Gesellschaft sozial auseinanderbricht. Da gibt es auf der einen in Jerusalem die Oberschicht. Mit bösen Worten beschreibt er in seinem Buch die feinen Damen vom Hof mit teurem Schmuck behängt. Und auf der anderen Seite gibt es in der gleichen Stadt Menschen, die nicht einmal genug zum Leben haben. Damit sie nicht verhungern, müssen sie als Sklaven arbeiten. Jeden Rechts und aller Würde beraubt, besonders den verwitweten Frauen und den weisen Kindern geht es in der reichen Stadt Jerusalem katastrophal. Aber Gott will sich damit nicht abfinden. Er will diese Zustände nicht einfach so hinnehmen. Und darum stellt er den Propheten Jesaja als Bänkelsänger auf den Marktplatz. Gottes Botschaft gehört nicht nur in den Tempel, sondern sie gehört mitten hinein in die Öffentlichkeit einer Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, dass Gott, der sich über das Unrecht damals empört hat, dass derselbe Gott sich heute genauso über Unrecht empören wird. Ich habe es sicher schon mehrfach gesagt. Im vergangenen Jahr sind 5000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. In den Kriegen, die der Westen in den letzten Jahren im Nahen und Mittleren Osten geführt hat, sind Millionen von Menschen ums Leben gekommen. Zäune und Mauern wurden und werden errichtet, diesseits und jenseits des Atlantik, um Menschen auf der Flucht fernzuhalten. Können wir uns bei all dem, was heute an Unrecht geschieht, den Gott, den Jesaja ausgerufen hat, als unbeteiligten Beobachter vorstellen? Ich wage zu behaupten, wie zur Zeit des Jesaja ist Gott auch heute leidenschaftlich empört über alles Unrecht in der Welt, über hungernde und sterbende Menschen, über das Auseinanderbrechen von Gesellschaften, das Auseinanderdriften von Reich und Arm. Denn bei alledem geht es immer um Menschen, die Gott geschaffen und geliebt hat. Wo sind heute die Bänkelsänger Gottes, die wie Jesaja damals seine Botschaft in die Öffentlichkeit hineintragen? Wo sind Christen, die gegen Unrecht und Not und Krieg aufstehen und Unrecht öffentlich machen und ansprechen? Durch Jesus Christus wissen wir, dass Gott seine Liebe zu den Menschen und zur Welt, in der wir leben, bis heute nicht aufgegeben hat. Noch immer ist dieser Gott wie der Weinbergbesitzer, der sich leidenschaftlich und voller Liebe um seinen Weinberg wählt, kümmert. Und diese Liebe Gottes, das ist die Verheißung des Neuen Testaments, diese Verheißung Gottes, diese Liebe wird sich eines Tages vollenden. Dann wird er alles neu machen. Dann wird Gerechtigkeit herrschen. Dann wird es kein Oben und Unten mehr geben. Dann werden Menschen einander in Liebe zugewandt sein. Diese Vollendung ist noch nicht da. Aber bis dahin gilt es für Christen, für Gottes Kirche, sich einzusetzen für eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. durch solches Tun verdienen wir uns nicht den Himmel. Er gehört uns schon. Aber das eine steht fest, der Himmel wird dann die Erde berühren und verwandeln. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.